Wir fahren fort an einer Stelle, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben, in Markus 1, Vers 9. Ich freue mich, dass wir bis Palmsonntag, sofern ich am Predigen bin, hier im Markus-Evangelium vorwärts gehen dürfen. Ich habe eine große Freude, eine große Sehnsucht, danach, dass das Wort Gottes eine Kraft hat, die unser Leben verändern und unser Leben stärken darf. Das ist der Grund, wieso ich eine so feste Überzeugung habe, und eine so große Freude, das Wort Gottes zu predigen und auszulegen. Und so, wenn wir auf den Text hören, in der Heiligen Schrift, Markus 1, Vers 9 bis 15. Markus 1, Vers 9 bis 15. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald Jesus aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und Jesus war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht vom Satan und war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich möchte heute rückwärts predigen. Also nicht, dass ich jetzt hier das Wort rückwärts nehme, sondern ich möchte am Ende vom Text anfangen. Und ich hoffe, ihr erlaubt mir das. Und dann vom Schluss ausgehend nochmal von vorne durch den Text gehen, um dann am Ende nochmal beim Ende anzukommen. Wir haben im Vers 14 das erste Mal, dass Jesus redet im Markus-Evangelium. Das erste Mal, wo er zur Sprache kommt. Und der Markus bringt dort im Grunde genommen die Zusammenfassung von der Predigt, mit der Jesus angefangen hat. Wir lesen dort den Kerngedanken von Jesu Verkündigung und von Jesu Werk. Das heisst nicht, dass die Predigt so kurz war, wie hier der Markus sie überliefert. Der hätte Jesus nur mal so vorstehen und schnell einen Satz sagen und dann hätte er wieder abhocken und das wäre die Predigt gewesen. Nein, es geht darum, da haben wir Kernaussage von Jesu Werk. Kernaussage. Und die lautet: Tönt Buß und glaubet. Tönt Buß und glaubet. Der Punkt ist der, was Jesus hier meint. Unser ganzes Glaubensleben beinhaltet diese zwei Punkte. Buß tun und glauben. Buß tun und glauben. Jesus meint damit nicht einfach etwas Kurzes, was er sagen will, sondern er vermittelt hier uns die zwei Grundräder vom christlichen Leben. Buß tun und glauben. Das sind die zwei Räder von unserem Christenleben. Und wenn wir eins auf der Seite lassen, gibt es ein Problem. Ich habe ein Velo mitgenommen oder bestellt. Das ist das, was Jesus davon predigt. Von diesen zwei Rädern, auf denen das Christenleben steht. Buß und Glauben. Es braucht beide Räder. Es gibt ganz seltene Menschen, die können nur mit einem Rad auskommen. Die Mehrheit, und dazu zähle ich mich, die braucht zwei Räder, um zu fahren. Es gibt solche, die können nur auf dem Hinterrad fahren. Das ist noch möglich. Und die können lange auf dem Hinterrad fahren. Es gibt die Möglichkeit, im Christenleben nur mit Buß zu leben. Aber es wird irgendwann auch ein Krampf. Es gibt die Möglichkeit, auch nur mit dem Glauben zu leben, auf dem Vorderrad. Aber das wird definitiv für jeden schwierig. Weil irgendwann hat er auf dem Vorderrad keine Antriebskraft mehr. Jesus redet genau von dem. Unser Glaubensleben braucht diese zwei Rädchen. Sie braucht sie, Glauben und Buß. Und Jesus redet hier nicht von einer Reihenfolge, dass er sagt, ihr müsst zuerst Buß tun, und wenn ihr dann mal Buß da habt, dann braucht ihr Buß nicht mehr. Könnt ihr nur noch glauben. Das wäre wie so, wenn ich das Velo nehmen würde und dann würde man mir sagen, so Mathis, das Velo darfst du jetzt einen Monat lang haben. Und nachher, nachdem du, ich gebe dir gerade am Anfang beide Rädchen und dann nehme ich dir eins weg. Ich wäre hilflos ausgesetzt. Ich würde nur noch zu Fuß in die Predigt kommen. Glaubensleben, das Leben als Christ, bedeutet nicht, dass man zuerst Buße tut und wenn man Buße da hat, dass man dann die kann vergessen und nur noch mit dem Glauben zu Schlag kommt. Der christliche Glaube ist nicht eine Reihenfolge, zuerst das und dann das, sondern es gehört beides zusammen. Christlicher Glaube ist nicht eine Reihenfolge, sondern Wachstum. Man soll wachsen. So wie ich als kleiner Bub ein kleines Velo hatte mit kleinen Rädchen, mit der Zeit hat das Rädchen müssen sich anpassen, das ganze Velo sich müssen anpassen, die Entwicklung von meiner Größe. Ich habe größere Rädchen gebraucht. Und es war auch nicht so, dass ich jetzt ein kleines Rädchen habe, am Hinterrad und am Vorderrad ein grosses Rädchen. Sie sind beide gleichzeitig gross geworden, wenn ich neue Velos gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Jesus redet davon, zum Glauben gehört, zum christlichen Leben gehört Buße und Glauben. Wieso betont er diese zwei Sachen? Wieso gibt das uns, der Markus, als Kerngedanke von der Verkündigung von Jesus mit? Aus einem Grund. Jesus will uns vor zwei Gefahren bewahren. Die erste Gefahr besteht nämlich dann, wenn man nur Glauben predigt. Wenn man nur sagt, du musst einfach glauben und dir daran genügen lassen, dass Gott dich liebt, dass Gott dir vergibt, dass Gott dich annimmt. Wenn man nur Glauben predigt, dann besteht die Gefahr vom geistlichen Hochmut. Dann besteht die Gefahr, dass man seine Sünde nicht mehr sieht. Dass man irgendwann denkt, so, ich bin genug gut. Die zweite Gefahr ist die, wenn man nur noch Buße predigt, dass man resigniert und verzweifelt. Wenn man nur noch Buße hört, dann verzweifelt man. Das sind die zwei Gefahren. Ich möchte die zwei Gefahren aufnehmen. Das erste, die Gefahr vom geistlichen Hochmut, unter der wir alle stehen, geistlich hochmütig zu werden. Darum predigt Jesus, tönt Buße. Was heisst Buße wörtlich? Es heisst umdenken. Darum ist die Frage ja, an was denkt der Mensch seiner Natur noch? Wenn Jesus ihn aufruft, umzudenken. Was ist also nach seiner menschlichen Natur, nach unserer menschlichen Natur, das Erste, was wir denken? Er will alles, der Mensch will alles in seiner Umgebung um seiner selbst willen. Der Mensch will alles in seiner Umgebung um seiner selbst willen. Wir wollen nicht nur Gegenstände, sondern auch Personen in unserem Umfeld für uns selber. Wir wollen sie, auch ich, unsere Freundin, unser Freund. Und das ist vor allem die Täuschung von der ersten Liebe, wenn man sich verliebt. Wir wollen den Freund oder die Freundin im Grunde genommen nicht aufgrund von ihrer Person, sondern aufgrund von der eigenen Gefühle, aufgrund von der eigenen Sehnsucht, aufgrund von der eigenen Erwartungen. Und genau das Muster übertragen wir auf Gott. Wir lieben Gott viel mehr wegen seiner guten Taten als wegen ihm selber. Der John Piper sagt, von Natur aus haben wir mehr Freude an Gottes Gaben als an Gott selber. Von Natur aus haben wir mehr Freude an Gottes Gaben als an Gott selber. Wir kochen ihm vielleicht, aber nur deshalb, weil wir gesegnet sein wollen. Weil wir Glück, Sicherheit, Frieden wollen. Wie oft wollen wir Gott sehen und singen das, ich will dich sehen, nicht aus dem Grund, weil wir Gott wollen, sondern weil wir berührt sein wollen. Eigentlich geht es uns nur um uns selber. Und das Perfide daran ist, je länger man im Glaubensleben ist, umso mehr versteckt sich der geistliche Hochmut hinter einem schönen, frommen Mantel. Dass man es gar nicht mehr so sieht. Das ist Hochmut. Sich selber aufs Podest stellen, dort, wo eigentlich Gott hin müsste. Darum sagt Jesus, tönt Buße, tönt Buße, tönt umdenken, dass ihr euch nicht selber ins Zentrum stellt, ihr euch nicht dort anstellen, wo Gott eigentlich hin müsste, ja, im Leben. Der John Stott, der hat diesen Gedanken auf den Punkt gebracht. Er hat davon geredet, was ist die Essenz der Sünde? Was ist der Kern der Sünde? Und er sagt, der Kern der Sünde ist, der Mensch stellt sich an den Ort, wo Gott eigentlich hin müsste. Der Kern der Sünde, wenn wir die Definition von Sünde haben, finde ich das eine phänomenale Definition. Der Kern der Sünde ist, der Mensch stellt sich an den Ort, wo Gott hin muss. Das tut der Ungläubige wie auch der Gläubige. Beide tun das so. Beim Gläubigen ist vielleicht der Unterschied der, dass wenn der Teufel das Feld über liebliche Versuchungen, über vielleicht zwischenmenschliche Sachen verloren hat, wo wir nicht mehr hochmütig sind, dann greift er andere Sachen an. Dann greift er direkt unseren Glauben an. Dass er uns lieb machen will, dass wir Gott vor allem wollen, wegen seiner guten Taten und nicht wegen sich selber. Dass wir Gott suchen, dass er uns Gutes tut und nicht, weil er gut ist. Der Teufel nimmt im Grunde genommen unseren Glauben gefangen, um in uns den Samen zu legen von der Undankbarkeit gegenüber Gott. Dass wir nämlich dann irgendwann sagen, ja Gott, wieso hast du mir nicht Gutes da? Wieso hast du mein Leben nicht gesegnet, da ich doch Bibel lese, da ich doch mit dir will leben? Wieso hast du das gemacht? Das ist geistlicher Hochmut, der schlussendlich in der Undankbarkeit endet. Und darum sagt Jesus, und er predigt die Buße. Er predigt die Buße. Er will damit sagen, wir sollen die Ernsthaftigkeit der Sünde erkennen. Und das brauchen wir unser Leben lang, wenn wir ein gesundes Christenleben haben. Wir brauchen die Erkenntnis, dass die Sünde ernsthaft ist und nicht eine Nebensächlichkeit. Dass es darum geht, dass wir sagen, ich bin schuld. Es tut mir leid. Und darum meine ich, auch wenn es vielleicht eine Formulierung ist, die viel stört, und vielleicht ist es gut, dass sie uns mal stört, und wo man auch darüber reden kann, ob sie wirklich geschickt ist, aber darum meine ich, dass folgende Formulierung in einem gewissen Sinn recht hat. Dass nämlich der Christ, der gläubig ist, der sein Leben Jesus gegeben hat, immer wieder soll sagen, dass er ein Sünder ist. Dass er ein Sünder ist. Dass ich kann sagen, ich bin ein Sünder Gott. Ich bin schuldig. Ich bin der Überzeugung, das hat hier Jesus erklärt. Das hat auch der Paulus gesagt und auch der Johannes. Der Johannes hat 5 Briefe an Gemeinden geschrieben. Nein, 7. In 5 von diesen 7 sagt er, tönt Buße. Wieso sagt er das? Weil er genau das Gleiche tut wie Jesus. Weil er gesehen hat, Buße, die Einsicht, dass wir Sünder sind, die gehört zu unserem Glaubensleben. Der Paulus sagt Folgendes im Römer 7, Vers 24. Ich elende Mensch, wer wird mich erlösen von dem todverfallenen Leib, wo ich immer wieder sündige? Ich diene mit dem Fleisch im Gesetz von der Sünde. Schlussendlich haben wir mal darauf geachtet, was Jesus uns im Unser Vater lehrt. Das Gebet, das uns Jesus gegeben hat, als das Gebet, das uns soll, vom ersten Moment, wo wir an Gott Glauben gefunden haben, bis zum Sterbensbett sollen beten. Dass es dort heisst, Vater, vergib mir meine Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Jedes Mal im Vater unser beten wir das. Wir beten, vergib mir, ich bin schuldig. Das ist die erste Gefahr, vor der uns Jesus bewahrt mit der Buße. Er bewahrt uns, dass wir hochmütig werden, dass wir auf die anderen anfangen zeigen und sagen, schau mal, wie der das Christenleben führt. Dass wir uns ins Zentrum stellen und Gott nur wollen, dass er uns gute Sachen gibt. Darum sagt Jesus immer, tun Buße. Wann hast du das letzte Mal Buße da? Wann bist du das letzte Mal an dein Bett geknäult und hast gesagt, Jesus, bitte vergib mir, ich bin schuldig. Was heute geschehen ist, was gestern Abend geschehen ist, es tut mir leid. Ich bin ein Sünder. Und darum, ich kann es fast nicht anders, jetzt komme ich endlich dazu, wir dürfen die Buße nicht allein predigen, sondern es muss der Glaube hinzukommen. Das ist eben die zweite Gefahr, von der uns Jesus bewahren will. Er sagt nämlich, wenn man nur Buße predigt, dann besteht die Gefahr, dass man verzweifelt, dass man am Bett knäult und denkt, ich elender Mensch, ich stehe nie mehr auf. Jetzt bleibe ich im Bett im Haus. Kein Mensch soll mein Angesicht wieder sehen. Ich bin so schlecht. Darum sagt Jesus, nein, glaubet auch. Weil er möchte, dass wir uns wieder aufrichten können, nachdem wir uns geknäult haben. Jesus predigt den Glauben, weil er will, dass wir nicht geistlich oder seelisch verzweifeln müssen. Leider ist es so, dass in vielen Freikirchen es Christen gibt, die am Verzweifeln sind an ihrem Glauben. Und zwar oftmals deshalb, weil es Christen gibt, die im geistlichen Hochmut leben, die einen Druck auf die Personen ausüben, die sich selber sehen und merken, oh, ich bin gar nicht so gut. Oder so oft in den Freikirchen und in den Kirchen hört man, du musst in die Gebetsstunde gehen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das nur unter grossem Zögern kann sagen, was ich jetzt sage. Weil die Gebetsstunde ist mein Anliegen für den Gemeindebau. Und doch, so oft wird gesagt, du musst in die Gebetsstunde kommen, du musst die Bibel lesen, du musst vergeben, du musst dich bessern, du musst dich ändern, du musst. Und die Gefahr ist, dass unsere Seele daran zerknittert und verkümmert. Ich rede nicht zu denen, die sich nicht um ein wahres Christenleben mit Buß und Glauben kümmern. Und die jetzt gehört haben, ah ja super, dann muss ich ja gar nicht die Bibel lesen und ich muss gar nicht in die Gebetsstunde gehen. Zu denen habe ich das nicht gesagt, was ich jetzt gesagt habe. Ich rede zu denen, die um ein wahres Christenleben bemüht sind, die mit Jesus Christus leben wollen, aber die fast verzweifeln, weil sie merken, ich genüge nicht. Wo glauben, Gott hat sie vielleicht verworfen. Ich rede zu denen, die fast verzweifeln, weil sie auf ihr Leben schauen und nicht das Bild sehen, wo vielleicht der Paulus davor hat, wie ein Christ aussehen soll. Und genau zu dir sage ich, glücklich bist du. Glücklich bist du, wenn du leidest unter deiner Last. Denn jetzt predigt Jesus den Glauben, der dir sagt, du darfst es verlässlich halten, du darfst darauf vertrauen, dass Gott dich Sünder annimmt und dich zu einer heiligen, gerechten Person macht. Denn weißt du noch, was der Zöllner betet hat, wo mit dem Pharisäer, mit dem Hochmütigen, in den Tempel gegangen ist? Das Spannende an dieser Geschichte ist folgendes, sie gehen in den Tempel zum Gebet. Der Pharisäer macht alles korrekt, er geht nämlich an den Ort, wo er soll beten. Er geht zum Tempel hin. In die Region, sagt Jesus selber, wo man betet hat, wenn ein Jude zum Gebet gegangen ist. Vom Zöllner sagt er, dass er fern ist, bleiben stehen. Er steht, bleiben stehen, wo man im Normalfall nicht betet hat. Er hat sich nicht einmal getraut, dort hinzugehen, wo man eigentlich zu Gott betet. Er hat nicht einmal getraut, die Augen aufzuschlagen zum Himmel. Er hat sich nicht getraut. Er schlägt sich selber auf die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und über diese Person tut Gott den Himmel auf. Über diese Person tut Gott den Himmel auf. Dort schenkt uns Gott den Glauben, dass wir wissen dürfen, Gott ist bei mir. Er nimmt mich an, trotz meiner Schuld. Das ist der Schlüssel für ein dankbares Glaubensleben. Buß und Glauben. Darin haben wir den Schlüssel, dass wir absolut dankbar sein können, wenn wir auf der einen Seite sehen, wie wir es nicht verdient haben, in die Gegenwart Gottes kommen, Buß zu tun. Und gleichzeitig, dass wir den Glauben haben, wo wir sehen, und Gott öffnet uns den Himmel, wenn wir Glauben und Buß da haben. Gott öffnet uns den Himmel. Wir müssen die zwei Pfeiler haben. Und ich habe es versucht, ich habe mich darum bemüht, eine Zusammenfassung zu finden, was ich damit meine, Buß tun und Glauben, so in einem Wort oder ja, in einer Wortformulierung. Und es tut mir leid, dass die ein bisschen antiquitär und ein bisschen urchig ist oder so ein bisschen, ja, nicht ganz irgendwie, es ist nicht Englisch und es ist nicht so, so modern oder cool, sondern ich habe es unter folgendem Schlagwort zusammengefasst. Was Jesus predigt, ist bußfertigen Glauben. Bußfertigen Glauben. Ein Glaube, der bereit ist, der fertig ist, bereit ist, Buß zu tun. Bußfertigen Glauben. Also ich glaube, weil es gerade so urchig und komisch ist, können wir es vielleicht uns auswendig behalten. Bußfertigen Glauben. Um das geht es Jesus. Jetzt gehen wir hier vom Ende an den Anfang vom Text. Und wenn mit diesem Gedanken durch den Text gehen, was bedeutet bußfertiger Glaube? Es sind nur zwei Punkte. Das erste, bußfertiger Glaube öffnet uns den Himmel. Und das zweite, bußfertiger Glaube wartet auf den Himmel. Also die zwei Punkte. Bußfertiger Glaube öffnet den Himmel und bußfertiger Glaube wartet auf den Himmel. Die zwei Punkte, die müssen wir noch, die haben wir so jetzt richtig durchfahren. Was ist das Erste, was Jesus gemacht hat, wo er sein Erdenwerk hat angefangen? Was ist das Erste? Er hat sich erniedrigt und ist zur Taufe gegangen. Er hat nicht angefangen mit Predigen. Er ist nicht vorgegangen, hat gesagt, so, jetzt sage ich den Menschen, um was es geht. Das Erste ist, was Jesus gemacht hat, er hat sich taufen lassen. Das ist das Schockierendste für unser Verständnis von Jesus Christus. Was macht da Jesus? Gott, der Sohn, kommt auf die Erde und das Erste, was er tut, er lässt sich taufen. Wer ist zur Taufe gerufen worden? Johannes hat gesagt, ihr Sünder, geht zur Taufe. Geht Buss und lasst euch taufen. Und das Erste, was Jesus macht, ist, er geht an den Ort, wo der Johannes, der Sünder, der sündige Mensch, wo er dich hingerufen hat. Jesus reiht sich, und das ist das Ungewöhnlichste an unserem Text, als allererstes in die Menge der Sünder. Er stellt sich an den Platz, wo der Sünder hingehört. Ich habe vorhin von John Stott geredet, wo der Kern der Sünde definiert hat. Wissen wir noch, was es geheißen hat? John Stott hat gesagt, der Kern der Sünde ist, dass wir Menschen uns an die Stelle setzen, wo Gott eigentlich hin müsste. Was ist das Evangelium? Was sagt der christliche Glaube? Der christliche Glaube sagt, und das ist der Kern der Erlösung, das hat John Stott dann als Zweites gesagt, der Kern der Erlösung ist, dass Gott sich an den Ort stellt, wo der Mensch hin müsste. Wir haben hier in unserem Text die unglaubliche Aussage, dass Jesus sich an den Ort stellt, wo der Sünder hingehört. Der Luther hat das den fröhlichen Tausch genannt, der fröhliche Tausch. Jesus geht dorthin, wo der Sünder hin müsste. Weil wir dorthin an uns gehen, wo eigentlich Gott hin müsste. Weil dort wir uns anstellen, wo Gott hingehört. Die alten Ikonen, die ich hier zwei abgebildet habe, die haben das interessanterweise so dargestellt, dass sie den Fluss Jordan, wo Jesus reingetauft wird, irgendwie nicht als Fluss oder nur scheinbar als Fluss stilisiert ist. Sie haben nämlich den Jordanfluss als ein Felsengrab dargestellt. Zur rechten und zur linken die Felsen von einer Felsengruft, von einem Felsengrab und die Dunkelheit vom Grab. Sie haben nämlich genau das erkannt, was da Jesus macht, dass Jesus eigentlich schon dort hingeht, wo der Sünder hin müsste, in den Tod. Wir sehen in der Taufe eigentlich schon einen Vorschatten vom Kreuz, wo Jesus dann für uns stirbt, sich für uns hinstellt. Im zweiten Bild, zur Rechten, sieht man es sogar so, dass der die Ikone gezeichnet hat, das sogar wie darstellen will, die tote Welt an den Füßen von Jesus. Jesus geht dorthin, wo der Mensch hin müsste. Wie Jesus getauft worden ist, da kommt er raus, der Geist Gottes kommt auf ihn. Und es heisst, ganz kurz, der Himmel hat sich aufgetan. Der Himmel hat sich aufgetan. Und sobald Jesus getauft ist worden, geht er hin und predigt jetzt, verkündigt den Menschen, bußfertigen Glauben. Nein, macht er eben nicht. Das Erste, was Jesus macht, nachdem er in die Taufe gestiegen ist, er wird in die Wüste geschickt. Sein Absteigen in der Taufe geht noch viel, viel tiefer. Jesus muss in die Wüste, wo er mit den wilden Tieren muss leben muss, wo ihn Satan versucht. An was erinnert uns das? Ein Mensch, der unter den wilden Tieren lebt, ein Mensch in einer Region, Jesus da in der Wüste, und ein Mensch, der versucht wird von Satan, das erinnert uns an den allerersten Menschen, wo die Bibel davon erzählt, an Adam. Der Adam, der auch in einem Gebiet ist, im Garten Eden. Der Adam, der auch am Anfang nur mit Tieren lebt, er hat leider noch nicht Frau bekommen, darum war er ja unglücklich gewesen. Nur mit den Tieren muss auskommen. Und der Adam, der dann versucht wird von Satan. Der Markus geht genau auf das ein und will uns diesen Punkt nachlegen. Jesus geht an den Punkt, wo die Menschheit verloren gegangen ist. Er geht dort hin, wo das Übel angefangen hat. Im Garten mit dem Adam, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Er geht dort hin, wo der Mensch war. Und der Markus sagt uns das natürlich nicht, aber er sagt uns das zwischen den Zielen. Jesus hat dort die Versuchung bestanden. Der Unterschied ist der, Jesus hat mit wilden Tieren müssen leben. Beim Adam waren die Tiere lieb gewesen. Adam ist nur einmal versucht worden vom Satan. Jesus ist 3x40 Tage lang, nach dem Lukas 4, Vers 2, versucht worden. Und wie das geschieht, dass Jesus die Versuchung überlebt und aussteht und ohne Sünde prestiert, da kommen die Engel und dienen ihm. Da kommen die Engel und dienen ihm. Haben wir die zwei Sachen gehört? Der Himmel geht auf, nachdem Jesus an den Ort ist getreten, wo die Sünde reingehört, nach der Taufe. Und wie Jesus die Versuchung widersteht, da kommen die Engel und dienen ihm. Die Botschaft ist die, wer einsieht, dass Jesus für mich in die Taufe ist gegangen und schlussendlich ans Kreuz, für mich sich versuchen hat lassen und in die Drangsal von der engsten Zusammenfassung von aller Versuchung von Satan gestellt hat, wer sagt, Jesus, du hast das für mich gemacht. Ich danke dir, dass du für mich in den Tod gegangen bist. Über demjenigen geht der Himmel und die himmlische Welt auf. Engel kommen, der Himmel geht auf. Jesus redet hier eigentlich von der Bekehrung, bußfertigen Glauben. Und das, was wir unser Leben lang brauchen. Dass wir sagen, Jesus, ich brauche die Vergebung. Da hast du mein Leben. Buß und Glauben. Über dieser Person geht der Himmel auf. Das ist die schönste Botschaft. Wenn du ein bußfertig Glaubender bist, dann hast du einen offenen Himmel. Wir sehen den nicht. Es ist vielleicht wie ein undurchsichtiger Vorhang jetzt zwischen der Realität und dem Himmel, wo uns nur trennt vom Himmel. Aber wenn wir an Jesus Christus glauben, dann trennt uns nur der undurchsichtige Vorhang. Der durchsichtige Vorhang zu der Himmelswelt. Der Himmel hat sich geöffnet für uns. Gott ist auf unserer Seite. Bußfertig glauben hat einen offenen Himmel, öffnet uns den Himmel. Und das Zweite und das Letzte, bußfertiger Glaube wartet auf den Himmel. Er wartet auf den Himmel. Jesus sagt nämlich, ich nehme die Hälfte von seiner Predigt, sie ist ja so kurz, habe ich euch unterschlagen. Jesus hat nämlich noch etwas predigt. Er hat noch gesagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Es ist ein grosser Irrtum im christlichen Kuchen, wie man das Reich Gottes versteht. Auch die Apostel haben das falsch verstanden. Nämlich, sie haben darunter verstanden, wenn es heisst, das Reich Gottes ist herbeigekommen, ist nahegekommen, dass das Reich Gottes sich jetzt muss verwirklichen muss. Darum haben sie, wo Jesus auferstanden ist aus dem Tod, ihn gefragt, wenn verwirklichst du endlich das Reich Gottes? Wenn wird es sichtbar? Wenn du es Wirklichkeit werden lassen? Und Jesus hat sie gescholten und hat gesagt, nein, das Reich Gottes verwirklicht sich nicht, sondern es soll kommen. Was Jesus da sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, bedeutet eigentlich, es steht an der Schwelle. Es ist im Anzug, es kommt, es steht an der Türschwelle, es will gerade eintreten. Aber es ist noch nicht verwirklicht, es ist noch nicht eintreten, es ist noch nicht da. Das Reich Gottes ist ein Reich, das kommt, das noch nicht da ist. Und Jesus sagt das ganz klar im Lukas 17, Vers 20. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen können, siehe, hier ist es oder da ist es. Und dann sagt er, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist eine Realität in der Unsichtbarkeit. Das Reich Gottes besteht im bußfertigen Glauben. Denn wenn wir einen geöffneten Himmel haben mit unserem Glauben. Das Reich Gottes ist etwas, wo man nicht sieht und kann sagen, da ist es oder dort ist es oder was ich jetzt schon verwirklichen soll. Und Jesus sagt ganz klar in Matthäus 11, Vers 12 und Lukas 16, Vers 16, es gibt viele Menschen, die dem Reich Gottes Gewalt antun und sich reindrängen wollen. Es gibt viele Christen, die das Reich Gottes zwingen und verwirklichen wollen, die sagen, es müssen jetzt Tote auferstehen, Wunder geschehen, es müssen Kräfte, Zeichen und Wunder geschehen. Es muss Vollkommenheit geben. Es muss Trauerlosigkeit und Beschwerdelosigkeit und ekstatische Gefühle geben. Das Reich Gottes muss sich jetzt verwirklichen. Jesus sagt, nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch und es werden Zeichen und Wunder geschehen. Aber es wird sich nicht verwirklichen. Das Reich Gottes kommt erst noch. Es wird sich nicht in spielender Leichtigkeit durchsetzen, ohne alle Widerstand, sondern das Reich Gottes wählt oftmals den Pfad vom Leiden genauso wie den Pfad vom Wunder. Das Reich Gottes wählt oftmals eher sogar den Pfad vom Leiden als den Pfad der Wunder. Und darum, ich erinnere uns nochmal an das Gebet von Jesus im Unser Vater. Was sagt er dort über das Reich Gottes? Es heisst nicht, verwirkliche jetzt dein Reich, sondern es heisst, dein Reich komme. Wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt es? Es kommt in dem Moment, wenn Jesus Christus den Vorhang auftut, wo uns jetzt zu der unsichtbaren Welt trennt. Und Jesus in aller Herrlichkeit erscheint. Und dich wird anschauen und fragen, hast du ein bußfertiges Glaubensleben geführt? Hast du Buß da und hast du geglaubt? Hast du dir mein Leben gegeben? Über diese Person geht der Himmel jetzt schon auf. Und er wird dann in aller Herrlichkeit uns erstrahlen, der Himmel. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du über einen Menschen, der seine Sünde bekennt und daran fast verzweifelt, über diese Person tust du mit dem Glauben den Himmel auf. Du tust uns in Jesus Christus den Zugang schenken zum Himmel. Die Engel, die uns Kraft geben wollen im Alltag, den wir brauchen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du das tust. Jesus Christus, ich danke dir, dass du an den Ort bist gegangen, wo ich hingehen muss. Wo ich hätte müssen hingehen. Ich danke dir, dass du dich als erstes dort hingestellt hast, wo der Tod ist. Wo die Strafe für meine Sünde ist. Und wir brauchen darum, dass der Geist Gottes unsere Augen erleuchtet und uns immer wieder zeigt, was für eine grandiose Botschaft das ist und wie dankbar uns das machen dürfen. Was für eine grosse Hoffnung wir haben. Und wie überaus reich deine Herrlichkeit ist, die du uns möchtest schenken. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du unser Herz immer wieder zu dem einen holst, dass wir in einem bußfertigen Glauben leben. Dass wir bereit sind, zu unserer Sünde und Schuld zu stehen. Und dann daran nicht zu Grund gehen, sondern aufschauen, auf dich, Jesus Christus, der du uns gerettet und erlöst hast. Amen.